Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ihr werdet es gemerkt haben, bis jetzt läuft die Bundesliga noch nicht. Das heißt, wir können nicht den regulären Rhythmus und die regulären Themen unbedingt in diesem Bully Special behandeln. Aber wir können natürlich auf ein Thema gucken, was gerade ganz heiß diskutiert wird in Bezug auf die Bundesliga. Und das ist eben die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, wenn es nach den Wünschen der DFL geht, zum 9. Mai schon. Es gibt ein Konzept, über das man sprechen kann. Es gibt eine heiße Diskussion darüber, ob das denn überhaupt okay ist. Und viele verschiedene Facetten dieses Themas. Deswegen lohnt es sich da genauer raufzugucken. Dafür habe ich dann jetzt einen Gast, wie immer auch in diesem Format. Das ist Christoph Albers. Der hat auch, das haben wir gemerkt, eine andere Meinung zu dem Thema als ich. Das heißt, wir werden hier mal ein kleines Streitgespräch auch führen können und versuchen innerhalb dieses Streitgesprächs eben auch möglichst viele dieser Aspekte auszuführen und unsere Meinung dazu gut darzulegen und natürlich auch ein Plädoyer dafür zu halten, dann in dieser Form, dass man trotz unterschiedlicher Meinung eben auch, ja, gesittet miteinander diskutieren kann. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Mal gucken, wie es wird. Christoph Albers, hallo.
Moin Julius, erstmal eine schöne Anmoderation. Du hast eben einen wichtigen Aspekt angesprochen. Ich finde, das kommt momentan ein bisschen zu kurz. Mir fehlt so ein bisschen die Sachlichkeit in der Debatte. Ich finde es völlig legitim, dass man verschiedene Ansichten hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass verschiedene Positionen zum Ausdruck gebracht werden, auch natürlich auf Ebene der Verantwortlichen. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist eben ja, die sachliche Rezeption des Ganzen, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man versucht, auch die Gründe des anderen zu verstehen. Weil letztendlich geht es natürlich irgendwo darum, eine gute Lösung zu finden, dass man auch vielleicht für sich eine gute Lösung findet. Letztendlich, wenn jemand sagt, dass er sich davon abwenden möchte, dann ist das ja vielleicht auch ein Resultat, was okay ist. Aber letztendlich geht es einfach nur darum, finde ich, eine gute Diskussionskultur zu etablieren, einfach um auch mal ein bisschen was daraus zu lernen, was wir jetzt an Diskussionen führen können.
Ja, da können wir ja direkt mal zum ersten Punkt kommen. Wir beide haben ja auch den BVB-Podcast BVB-Beben auf meinen Sportpodcast gemeinsam. Das heißt, auch da noch vielleicht noch ein größeres Interesse an diesem Herren als andere Leute. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, der Wortführer der Clubs im Moment, was die schnelle Wiederaufnahme angeht, das ist Hans-Joachim Watzke. Und ich finde, der bringt das schon, oder diese Figur Watzke und seine Aussagen bringt es schon ganz gut auf den Punkt, weil man immer wieder dann aus der einen Seite so eine Verteidigungshaltung hat, die sagt, naja, er steht für seine Firma ein, das kann man ihm nicht vorwerfen. Und auf der anderen Seite, so geht's mir dann eher, und ich glaube, du bist eher auf der anderen Seite, finde ich die Art der Aussagen extrem unpassend. Und da kommt bei mir tatsächlich auch immer direkt ein bisschen Hitze hoch, wenn ich lese, wie man das formuliert. Das letzte Zitat, worauf ich mich jetzt zum Beispiel auch beziehe, ist eben, dass es ein großartiges Qualitätszeugnis für die Deutschen wäre, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Und das ist so ein Satz, ganz ehrlich, erstens verstehe ich ihn nicht ganz und wenn ich darüber nachdenke, was er vielleicht bedeuten könnte, dann bin ich mit keiner Bedeutung zufrieden und habe irgendwie direkt noch weniger Bock, dass ich es dann auch wirklich umsetze.
Ja, ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen betrachten. Also ich finde, als erstes lohnt sich mal ein Blick auf die Figur Aki Watzke. Wer ihn kennt und wer sich ein bisschen mit ihm befasst hat, der weiß ja auch, dass der erstens sehr betriebswirtschaftlich denkt. Da kommt er her, so ist er auch in seiner Art und er ist auch sehr, sehr konservativ in seinen Ansichten und ich glaube, das spiegelt sich darin wider. Er hat keine Angst, das zu sagen, was er denkt, auch wenn es unpopulär sein könnte. Ich finde, das ist erstmal grundsätzlich okay, dass er sagt, was er denkt, finde ich, ist in der heutigen Zeit auch schon irgendwo was Positives, dass jemand sich nicht verstellt. Andererseits muss man vielleicht auch sagen, in seiner Position im Verein bzw. im Unternehmen ist das vielleicht auch nicht immer angebracht. natürlich muss man seine Interessen vertreten, natürlich muss man die Interessen des Clubs vertreten. Auf der anderen Seite ist eine Außenwirkung auch ein wichtiges Element für das Unternehmen. Das sollte er auch im Auge behalten. Und zu viel Negativschlagzeilen sind sicherlich auch nicht unbedingt wünschenswert. Da gibt es ja auch durchaus Strukturen im Verein, die andere Ziele verfolgen. Auf der anderen Seite, wenn du auf die Aussage ansprichst, auch wenn ich auch meine gewissen Ansichten habe, kann ich ihm da auch nicht ganz folgen. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo um ein Qualitätsmerkmal geht, wenn die Bundesliga schnell weitergeführt wird. Letztendlich ist das vielleicht ein Qualitätsmerkmal des Gesundheitssystems von Deutschland, dass es einfach alles noch so glimpflich ausgegangen ist im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir eben die Möglichkeit haben, auch gewisse Öffnungen wieder vorzunehmen. Aber Stand ich glaube,
ne?
Ja, Stand jetzt natürlich, aber ich meine, dass es so ist, wie es ist, da hat die Bundesliga nichts mit zu tun. Genauso wenig hat die Eredivisie oder die Ligue 1 haben genauso wenig Versäumnisse. Da ist es einfach, dass die Politik entschieden hat, es geht jetzt vorübergehend nicht weiter und dann muss die Saison abgebrochen werden. Ich glaube, das hat nichts mit der Qualität einer Liga zu tun. Nichtsdestotrotz halte ich es grundsätzlich erstmal für wünschenswert, dass man es so schnell wie möglich fortsetzt, wenn es medizinisch und gesellschaftlich vertretbar ist. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man ansetzen muss und wo man diskutieren kann.
Ja, zwei Punkte zu dieser Aussage noch. Erstens, um das kurz nochmal einfach wirklich auf die Aussage einzugehen, meiner Meinung nach finde ich, also es ist ja auch absurd, dass da irgendwie dann schon mitspielt, dass man sich in einem Wettbewerb befindet mit anderen Ländern, während wir uns in einer Pandemie befinden, welches Land denn geiler damit umgeht und deswegen Fußball wieder spielen kann. So, und das führt zu dem Punkt, über den ich jetzt dann doch gerne sprechen würde, denn er wird oft angebracht. Und das ist die zumindest vorgeworfene Überhöhung und Sonderstellung des Fußballs. Ich weiß zum Beispiel, dass du da ein paar Gedanken zu hast, hast auch auf Twitter da schon dich ein paar Mal in eine gewisse Richtung geäußert, die ich vielleicht auch nicht hundertprozentig teile. Ich stelle es jetzt aber erstmal in den Raum. Vorgeworfen wird dem Fußball, dass er sich überhebt an seiner eigenen Bedeutung und dass er eben eine Sonderstellung beansprucht im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen. Wie siehst du das?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Grundsätzlich, du hast es angesprochen, ich habe meine Meinung dazu auch schon öfter geäußert. Ich glaube, dass dieser Vorwurf nicht ganz zulässig ist. Grundsätzlich, glaube ich, sieht jeder Wirtschaftszweig erstmal vor allem sich selbst. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass in einer Marktwirtschaft jeder erstmal an das eigene Wohl denkt. Und so sollte es ja auch sein in einem funktionierenden Markt. Letztendlich muss man natürlich sagen, kann man dem Fußball in seiner Art und Weise, wie er auftritt, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat, natürlich eine gewisse Überheblichkeit vorwerfen. Ich finde es allerdings in dem Zusammenhang ein bisschen unangemessen, weil der Fußball letztendlich jetzt auch natürlich versucht, den Schaden so gut es geht zu minimieren. Er versucht, wirtschaftlich nicht allzu geschwächt aus dieser Situation hervorzugehen. Er versucht, seine Strukturen zu retten und unterscheidet sich in der Hinsicht aus meiner Sicht sehr, sehr wenig von anderen Unternehmen. Ich meine, letztendlich ist es so, jeder Einzelhändler versucht, so schnell wie möglich wieder aufzumachen. Jedes Unternehmen versucht, so schnell wie möglich wieder irgendwie ihre Einnahmen hochzufahren. Egal, ob das jetzt Online-Handel ist, ob das stationärer Handel ist, ob das auch Kultur ist, wo auch viel getan wird, um irgendwie zu versuchen, dass es weitergeht. Es ist ja auch völlig egal und es ist aus meiner Sicht absolut legitim zu sagen, wir versuchen, den Schaden zu minimieren, zum Wohle unseres Unternehmens, zum Wohle unserer Mitarbeiter und auch, um anschließend, sofern das Thema dann irgendwann wieder beendet ist, weitermachen zu können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man jetzt, auch wenn wir in einer Krisensituation stecken, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man aus der Krise wieder hervorkommen kann. Weil letztendlich ist der Schaden, wenn alles runterfährt, sehr, sehr groß. Und das gehört auch zum Teil der Krisenbewältigung, dass man an die Folgen danach denkt. Letztendlich muss man dann, glaube ich, vor allem versuchen, ein Gleichgewicht zu finden aus Maßnahmen, die jetzt vertretbar sind, die man umsetzen kann, aber auch aus Weitsichtigkeit, dass man auch danach wieder auf Kurs kommt. Ich glaube, letztendlich müssen wir diskutieren, wie man das jetzt handhaben kann, aber ich habe grundsätzlich kein Problem damit und ich denke auch nicht, dass die Bundesliga sich da überhebt. Ich habe das Gefühl, dass es oftmals vorgeworfen wird, weil der Fußball einfach so viel mediale Aufmerksamkeit erfährt und dass er da auch als Sündenbock für viele andere Branchen auch herhalten muss und weil es tatsächlich aus meiner Sicht auch momentan fast schon trendartig ist, sich kritisch gegen den Fußball zu äußern. Das ist so ein bisschen auch meine Wahrnehmung, aber letztendlich sind für mich vor allem die zuerst genannten Punkte wichtig.
Lass mich da mal einhaken. Erstens würde ich da entgegenhalten, denn ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, dass natürlich es völlig legitim ist, sich um seinen Wirtschaftszweig Gedanken zu machen und wie man die Probleme minimieren könnte und wie man vorgehen kann, um zu retten, was man aufgebaut hat aus wirtschaftlicher Sicht dieser Unternehmen, um die es hier geht. Aber du hast die Einzelhändler als Punkt angeführt, bei denen es ja ähnlich ist. Und auch andere Punkte könnte man ja sagen, die sogar dieselbe Argumentationsstruktur sagen, wenn man Fernsehserien können in der Art gerade nicht gedreht werden, liegen auf Eis, Filme, was auch immer. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt des Überhebens und der Sonderstellung. Von diesen Leuten habe ich nicht in großflächigen Medienkampagnen, die orchestriert sind in Teilen, wie zum Beispiel die Riesen-Sky-Anzeige kurz nach dem Doppelinterview von Söder und Laschet, kurz nach dem Bild-Special über 5 Seiten, dass die Bundesliga weitergehen könnte, in der Art, dass sich ein Fernsehsender hingestellt hat bis jetzt oder eine Filmproduktionsfirma, ein Einzelhändler öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, es geht nicht nur um meine wirtschaftliche Existenz, sondern ich möchte den Leuten halt diese Freude, die wir ihnen jedes Wochenende schenken, die wollen wir ihnen nicht vorenthalten. Ich finde, dieser Teil der Argumentation ist extrem scheinheilig, kommt extrem schwach rüber und du hast gesagt, es wirkt für dich trendy, dem Fußball das vorzuwerfen. Ich sehe diesen Trend, den es tatsächlich vielleicht gibt, aber als logische Fortführung einer Entwicklung der letzten Jahre. Und da geht es für mich nicht darum, dass immer mehr Geld reingepumpt wurde und auch nicht, dass die Spieler viel verdienen, wenn das Geld umgesetzt wird und an die Spieler weiter durchgereicht wird, meinetwegen. Es geht für mich um ganz andere Aspekte, die sich in den letzten Jahren ja herauskristallisiert haben. Fanunfreundliche Aufsplittung der Spieltage. Fanunfreundliche Aufsplittung der TV-Rechte. Eine komplette Stigmatisierung von Ultraszenen und einer Öffentlichkeitsarbeit, die da explizit auch diese Fans aus dem Stadion haben möchte in Teilen. Eine Herangehensweise an den Fußball, der meiner Meinung nach in Teilen einfach fanunfreundlich ist, um weiteren Wachstum, weitere Wirtschaftlichkeit zu provozieren, um jeden Preis oder zumindest um den Preis eben genau diesen Fans ans Bein zu pissen. Und dass diese Fans in all den Jahren das meiste mitgemacht haben und jetzt in so einer Situation das aber trotzdem im Hinterkopf haben, das finde ich völlig verständlich und würde es nicht als Trend, den man nachläuft, beschreiben, sondern als logische Konsequenz. Wenn man seit Jahren fanunfreundlich agiert auf verschiedenen Feldern, dann kann man von den Fans in einer Notsituation ja nicht erwarten, dass sie dir uneingeschränkt folgen.
Ja, also erstmal, ich versuche mal verschiedene Punkte nacheinander abzugehen. Erster Punkt, dass der Fußball so eine mediale Kampagne, wie du es ausgedrückt hast, geführt hat, dass es weitergeht, liegt natürlich auch in der Natur, dass der Fußball einfach sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit erhält, deutlich mehr als andere Branchen. Er ist natürlich durch sein Produkt, was er anbietet und dadurch, dass es natürlich sehr emotional ist, natürlich auch dazu prädestiniert, dass er in der Öffentlichkeit steht. Das ist aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich. Man sieht es, die Kritik ist groß, aber eben auch das Verlangen, dass es weitergeht. Es sind sehr große Einflussmöglichkeiten, solche Kampagnen zu fahren. Ich glaube aber nicht, dass das mit Überheblichkeit zu tun hat, sondern letztendlich auf die Natur des Fußballs zurückzuführen ist und auf die Art und Weise, wie die Medien damit umgehen.
Findest du das nicht? Lass mich da ganz kurz mal eine Frage zu diesem Thema stellen. Findest du es nicht unangenehm und peinlich, wenn der Fußball sagt, wir wollen den Leuten Freude geben und was auch immer und dann gibt es das berechtigte Gegenargument, Fußball wird also wieder gespielt, um den Menschen Freude zu schenken, aber es ist noch nicht möglich, dass mein Kind einen Freund besuchen kann, dass mein Kind auf den Spielplatz kann. Diese Gegenüberstellung. Wie vereinbart man das, indem du sagst, nein, der Fußball hat keine Sonderstellung und der Fußball überhebt sich nicht? Ich finde, wenn man sich das Drama dieser Corona-Situation bewusst macht und dann solche Gegenüberstellungen logischerweise werden immer wieder stattfinden, dann gibt es meiner Meinung nach, ist es sehr schwer, das dann so zu vertreten.
Ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, da wurde sehr schlecht kommuniziert. Also tatsächlich, das ist an Scheinheiligkeit schwer zu überbieten, dass es nur darum geht, den Leuten Freude zu bereiten und sowas. Ich glaube, das glauben die Verantwortlichen selbst nicht. Das war ein sehr, sehr schwacher Versuch, das irgendwie positiv zu verkaufen. Letztendlich geht es darum, Einnahmen und letztendlich Liquidität und wirtschaftliche Stärke zu sichern. Ich glaube, da hätte man wirklich versuchen müssen, ehrlicher mit umzugehen. Das hätte man nicht tun sollen. In dem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Womit ich mich aber trotzdem nach wie vor sehr schwer tue, ist dieser Vergleich zu sagen, ja, Fußball darf wieder gespielt werden, mein Kind darf aber nicht raus, um sich mit Freunden zu treffen. Das ist ehrlich gesagt einfach eine Entscheidung, die an anderer Stelle getroffen wird. Ich denke, dass der Fußball, solange es die Politik möglich macht, versuchen sollte, das so gut es geht auszureizen, weil letztendlich die Politik setzt die Spielregeln, in denen gespielt wird, und wenn verboten wird, dass sich die Leute treffen mit Freunden und da irgendwie Spaß haben, dann ist es ein Thema, was politisch besprochen werden muss, hat aber ja nichts mit der Bundesliga zu tun. Ja, die Bundesliga muss sich ja nicht schlecht fühlen, weil die Politik das entschieden hat. Das liegt nicht in deren Verantwortungsbereich. Wenn die Politik die Möglichkeiten einräumt, dass es weitergehen kann und die Bundesliga sich sozusagen auch in ihrem Bereich bewegen darf und die Möglichkeit hat, die Einnahmen zu generieren, dann ist es aus meiner Sicht völlig vertretbar, diesen Spielraum auszureizen. Letztendlich geht es ja auch darum, dass man versucht, das Bestmögliche zu erreichen in dem Rahmen, der vorgegeben ist. Da muss man dann fragen, ob der Rahmen angepasst werden muss. Ja, muss die Politik andere Gewichtung setzen, andere Schwerpunkte setzen, andere Entscheidungen treffen? Dann kommt die Ebene dazu, dass das schlecht kommuniziert wurde, dass man sagen muss, okay, das war scheinheilig, das hätte nicht passieren dürfen, da hätte man mit offenen Karten spielen müssen. Ja, aber letztendlich sehe ich diesen Quervergleich zwischen das eine ist erlaubt und das andere ist nicht erlaubt, sehe ich nicht als zulässiges Argument an. Ich glaube, da muss man tatsächlich den Ball an die Politik weiterleiten, weil sie die Spielregeln setzt. Und ja, da muss man dann vielleicht auch nochmal sagen, ist das unbedingt vergleichbar? Letztendlich ist es auch zu großen Teilen, und so bitter ist es nun mal, ein Beruf. Andere Leute gehen ins Büro, arbeiten, Fußballer spielen auf dem Platz. Da muss man dann natürlich nochmal unterscheiden, was die gesundheitlichen Risiken sind, wenn du im Büro es schaffst, die Abstände einzuhalten und so und die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Leute sich nicht in Gefahr bringen, dass die Leute sich nicht anstecken. Ja, wenn der Fußball das auch schafft mit den Maßnahmen, und ich muss sagen, da gestehe ich mir kein medizinisches Urteil zu, da fehlt mir das Vermögen, das einschätzen zu können. Aber wenn das von Fachleuten als vertretbar angesehen wird, dann sehe ich im Grunde keinen Unterschied daran, dass dort Leute ihrer Arbeit nachgehen und manche Leute dort ihrer Arbeit nachgehen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist eine politische Frage, und die Bundesliga hat da auch ihren Mitarbeitern und auch den Leuten, die wirtschaftlich davon abhängen, die Verantwortung gegenüber, zu versuchen, das Bestmögliche zu erreichen und wirtschaftlich möglichst solide zu handeln.
Dem könnte ich noch die Frage entgegenhalten, und ich meine das überhaupt nicht zynisch, und ich sehe das Ganze auch etwas differenzierter, als vielleicht rüberkommt, aber ich glaube, es macht Sinn in diesem Gespräch, wenn ich eben auch dann die Gegenposition einnehme, weil du da ja eben auch für eine Position gerade quasi stehst, und deswegen formuliere ich vielleicht auch etwas populistisch manchmal innerhalb dieses Gesprächs, ohne das zu 100% zu vertreten, aber eben auch um verschiedene Meinungen darzustellen, die man so gehört hat, dass aber ein Punkt, wo ich mir zum Beispiel unsicher bin, ob es wirklich Sinn macht oder ob es wirklich haltbar ist, den Ball an die Politik zu spielen, wie du es gesagt hast und wie jetzt auch kundgetan wird, nämlich wir unterwerfen uns der Politik, wir sind komplett ausgeliefert, natürlich tun wir, was die Politik entscheidet, ob das wirklich in diesem Maße haltbar ist, diese Aussagen, wenn wir über eine sehr finanzkräftige Branche reden, die auch massiv Lobbyarbeit betreibt seit Jahren. Und ob man dann wirklich davon ausgehen kann, dass das keine Rolle spielt in der Entscheidung von Politik. Dass ein Söder und ein Laschet, die sich ja bei vielen Sachen nicht einig sind, und gerade Söder ja eigentlich eher für die strenge Linie steht, bei diesem Thema vorpreschen quasi zum Beispiel, wirkt schon befremdlich.
Also ich bin mir sehr sicher, dass Lobby da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Gerade Hans-Joachim Watzke ist natürlich da auch ein ganz gutes Beispiel. Bekanntermaßen Unterstützer der CDU und auch da immer sehr aktiv gewesen. Gerade in Nähe zu Friedrich Merz, wo die ihm ja immer mal wieder nachgewiesen, wenn man so will. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da Lobbyarbeit eine Rolle spielt. Ich glaube, man wäre naiv zu glauben, dass dem nicht so ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist Lobbyarbeit auch von anderen Branchen betrieben worden. Es ist nicht schön, es ist aber leider politischer Alltag. Ethisch schwierig. Die Frage muss man sich stellen, ob man das möchte, ob das für einen selbst in Ordnung ist. Aber ich habe tatsächlich in gewissen Punkten auch aufgegeben, mich da auf die komplett ethische Ebene zu schmeißen, weil ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Und das haben andere Branchen auch nicht getan. Also ich sehe nicht, dass der Fußball jetzt hier so wahnsinnig viel falsch gemacht hat im Vergleich zu anderen Branchen, auch wenn es da auf jeden Fall einen Punkt gibt, dass man sagt, das ist nicht schön. Aber Lobbyarbeit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das möchte ich an der Stelle auch gar nicht bestreiten.
Dann lass uns nach einer kleinen Pause dieses Gespräch gerne weiter fortführen. Es gibt noch eine Menge an Themen. Wir hören uns gleich wieder.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit herzlich willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Heute die Sonderfolge zum Thema, sollte die Bundesliga weitergehen oder eben nicht? Und nicht nur das, sondern die ganze Grundsatzdiskussion, die eben darum im Brand ist. Christoph Albers ist dafür zu Gast. Hallo Christoph nochmal wieder. Es geht ja in dieser Diskussion oft darum, ich schließe jetzt mal das letzte Thema, was wir vor der Pause hatten, so ein bisschen ab und versuche den nächsten Schritt zu machen. Ich finde, was ich schwer nachvollziehen kann, weil ich da doch recht emotional rangehe und ich glaube auch, dass viele wirklich enttäuscht sind, ist, dass du jetzt auch schon öfter gesagt hast, ja, da kann man nicht drum rumreden und das ist vielleicht unschön, aber das ist so und aus wirtschaftlicher Sicht gesehen ist dieser Schluss, dann aber zu denken, naja, deswegen sollte es weitergehen, hast du dann auch trotzdem, also hast du wirtschaftlich Verständnis dafür, dass es weitergehen sollte? Das habe ich nämlich auch. Aber hast du dann auch genauso Bock, dir das anzugucken, wenn du weißt, das ist der einzige Grund und da wurden auch unschöne Sachen gemacht, wie du es gesagt hast, damit es weitergeht? Ist das wirklich das, was man möchte, als Fan auch?
Nein, natürlich nicht. Also ich möchte auch eigentlich keine Geisterspiele sehen. Das macht mir nicht so viel Spaß, wie es sonst ist. Also ich meine, wir haben das ja auch alle erlebt. Paris gegen Borussia Dortmund in der Champions League, Köln gegen Gladbach in der Bundesliga. Das ist befremdlich und das ist nicht schön. Ich finde, die Atmosphäre geht dabei auch verloren. Ich werde sicherlich weniger Spaß beim Zusehen haben, in jedem Fall. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, also ich würde es mir wahrscheinlich tatsächlich sogar angucken. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wirklich das auch, ich bin fast abhängig davon. Ja, ich gucke mir jetzt auch alte Spiele an. Da muss ich auch fast schon, ja, das ist mir fast schon unangenehm, aber ich würde es mir wahrscheinlich angucken, ja. Aber es ist nicht das Gleiche, natürlich nicht. Also es ist die Notwendigkeit, man versucht den Regressforderungen aus dem Weg zu gehen, man versucht die einzigen Einnahmen, die man sozusagen noch generieren kann, eben aus TV-Einnahmen, man versucht die zu sichern, man versucht irgendwie aus der Situation das Beste zu machen, aber ich glaube, jeder weiß, jeder Fan weiß, jeder Verantwortliche weiß, dass das weit weg von irgendeiner Ideallösung ist und ich glaube, diese Ideallösung ist sicherlich auch nicht möglich, aber man muss auf der anderen Seite sehen, was die Kehrseite davon ist, was die negativen Folgen wären, Und vielleicht ist es das wert, das, was ich schon angesprochen habe, die Strukturen für die Zeit danach müssen geschaffen werden. Und es wäre, glaube ich, durchaus als Tragödie zu bezeichnen, wenn doch einige Profivereine diese Krise nicht überleben würden. Letztendlich muss man auch sagen, ist die Mehrheit der Betroffenen nicht hochbezahlter Fußballprofi, sondern jemand, der auf seinen Job angewiesen ist. Das ist eine Branche, die einfach unfassbar viele beschäftigt, die einfach große Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Was ich mir aber wünschen würde, und das finde ich, ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und ich glaube, die auch vielen Fußballfans am Herzen liegen, dass man vielleicht auch von Sicht der Bundesliga versuchen kann, das System über seinen eigenen Dunstkreis hinaus auch am Laufen zu halten, dass man vielleicht auch versucht, das Umfeld zu unterstützen, egal ob das jetzt die kleinen Kneipen sind, die um die Ecke sind, dass man versucht, die Leute zu unterstützen. Ich weiß auch, dass viele Vereine da einiges tun. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch gerade im Rahmen meiner Abschlussarbeit mit dem Thema CSR im Profifußball. Und ich weiß, dass viele Vereine sehr, sehr bemüht sind, Leuten zu helfen, gute Aktionen zu starten, der Gesellschaft was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen tatsächlich deutlich mehr als ein Lippenbekenntnis. Und auch denen fehlen gerade durchaus die Mittel. Die mussten einige Projekte auf Eis legen. Aber ich glaube, wenn es wieder weitergeht und man die Möglichkeiten schafft, dass die Vereine auch was Gutes tun, dann werden vielen Leuten geholfen. Wie gesagt, Gehaltsverzicht ist da sicherlich auch nochmal eine Debatte, die da aufkommen muss. Kann man sagen, dass die Profis was von ihrem Gehalt abgeben, um eben solche Projekte zu unterstützen, die im Verein laufen? Es sind all solche Möglichkeiten, wie man natürlich versuchen kann, das möglichst konstruktiv zu gestalten. Und das ist auch immer wieder ein Aspekt, den ich hervorbringen möchte. Der Fußball braucht die gesellschaftliche Akzeptanz. Davon ist er abhängig und er muss auch einiges dafür tun, dass diese Akzeptanz weiterhin vorhanden ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist nicht die Alternative zu sagen, wir verzichten freiwillig darauf, das Spiel fortzusetzen und riskieren die wirtschaftliche Grundlage, sondern es geht darum, wie kann man mit den Möglichkeiten möglichst konstruktiv arbeiten, wie kann man der Gesellschaft was Gutes tun, wie kann man die Akzeptanz erhöhen durch proaktive Maßnahmen. Und ich glaube, da muss man versuchen, möglichst gute Lösungen zu finden, aber nochmals, es wird keine Ideallösung geben und ich glaube, von diesem Anspruch muss man sich verabschieden. Aber wie gesagt, du merkst, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich tue mich mit dieser emotionalen Seite auch sehr schwer. Es ist für mich auch nicht so, dass ich das dann einfach abhaken kann mit dann geht es weiter, auf keinen Fall.
Um nochmal zu den Jobs zurückgekommen, das ist ja eins der größten Argumente auch, wie groß diese Wirtschaftssparte ist. Ist es nicht im Endeffekt doch so, wenn man mal guckt, was für Leute denn jetzt wieder in ihren Job zurückkehren könnten, sollte es zu Geisterspielen kommen, dass die vermeintlich am härtesten getroffen sind, also Ordner, Minijobber, Leute, die eben vielleicht auch diese Jobs wirklich um zur Existenzhaltung machen, wie das Catering und sowas, das fällt ja trotzdem alles weg. Also genau die es am härtesten trifft, und ich finde, das geht mir so ein bisschen unter in dieser Diskussion um die Jobs, genau die es am härtesten trifft, diese Leute, die eh nur nach Stunden bezahlt werden und nicht besonders gut und die das ja meistens auch tun, weil es nötig ist, dann diese Jobs auszuüben, denn so richtig Spaß macht es vielleicht auch manchen nicht, da in der Wurstbude zu stehen, wenn man 500.000 Leute am Wochenende bedienen muss. All das, was da drumherum gesponnen ist, all diese Leute, die wirklich explizit und am härtesten betroffen sind, diese Jobs werden doch nicht durch Geisterspiele wieder aufrechterhalten. Und ich halte es für etwas verlogen, dann als Fußball diese Zehntausenden Aufwärtsjobs in die Waagschale zu werfen in der Diskussion, wenn sie am Ende nicht beachtet werden.
Ist auf jeden Fall ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Strukturen, von denen diese Jobs abhängen, aufrechtzuerhalten. Darum geht es, dass man die Strukturen aufrechterhält. Und das ist eben der andere Punkt, auf den ich hinaus will, dass die Vereine eben dafür sorgen müssen, dass diese gesellschaftliche Akzeptanz da ist, indem man auch offenlegt, wie man solchen Leuten helfen kann. Ja, der Fußball ist, wenn er dazu in der Lage ist, weiterzumachen, ja, hat sozusagen auch eine gewisse Vorleistung erhalten, Vertrauensvorschuss erhalten, denn auch von der Gesellschaft. Und er ist irgendwo dann aus meiner Sicht auch in der Pflicht, diesen Vertrauensvorschuss zurückzuzahlen und sich Konzepte zu überlegen, wie man der Gesellschaft was Gutes tun kann. Auch eben im Rahmen von CSA-Maßnahmen, indem man eben auch für seine nicht gerade festangestellten Mitarbeiter irgendwie sorgt. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, aber letztendlich hängt der auch davon ab, dass die Strukturen aufrechterhalten werden, dass die Vereine die Mittel haben, um überhaupt was zu machen. Weil, wie gesagt, die Option ist, wenn man das jetzt abbricht, dass die Vereine in größere wirtschaftliche Not geraten, dass eben kein Geld für sowas übrig ist oder dass überhaupt keine Mittel zur Verfügung stehen, dass Vereine in die Insolvenz gehen. Das hat noch weitere Auswirkungen natürlich auch an anderer Stelle für andere Stakeholder, die an den Vereinen dranhängen. Ja, deshalb sehe ich, dass die Alternative deutlich schlechter ist. Und da halte ich es durchaus für legitim zu sagen, dass diese Jobs eine Rolle spielen, aber eben nur, wenn Vereine auch den Worten Taten folgen lassen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und dieser Aspekt darf auf jeden Fall nicht untergehen. Aber wie gesagt, es wäre trotzdem schlechter, wenn man von vornherein darauf verzichten würde, weiterzumachen.
Wir reden über wichtige Strukturen für bis zu 70.000 Jobs, die da ins Rennen geworfen werden in dieser Diskussion. Wir reden über die Vereine und die Darstellung. Und ich glaube, um das auch nochmal klar zu sagen, ich bin nicht weit weg von dir, was es angeht, dass es das Recht und vielleicht auch die Pflicht von den Vereinen ist, wirtschaftlich in ihrem Wirtschaftszweig zu versuchen zu funktionieren und das Beste für sich rauszuholen und dass das jeder andere auch so tun würde. Das sind alles Argumente, die bei mir nicht ins Leere laufen, die kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, was man einfach klar sagen muss, ist, dass der Fußball erstens in seiner Außenwirkung extrem schlecht agiert. So, ich habe Beispiele angesprochen, die habe ich mir auch nicht eingebildet. Und das sind meiner Meinung nach legitime Beispiele dafür, dass man in der Öffentlichkeitsarbeit in Teilen sich einfach wahnsinnig ungeschickt angestellt hat. Im weiteren Teil finde ich, dass diese Krise halt einfach offenlegt, dass seit Jahren der Fußball eben auch, es ist nicht mehr zu ignorieren, selbst wenn man es immer gut geschafft hat und immer gerne wollte, dass Fußball eben wirklich diesen wirtschaftlichen Aspekt vor allem anderen hat. Und ich finde das bei einem emotionalen Thema wirklich schade. Und die Rolle der Vereine und der Verbände gefällt mir nicht besonders gut im Moment, weil man diese Thematik nicht gut adressiert. Ich würde jetzt aber gerne mal den Punkt hier nutzen, um wegzugehen von den Vereinen, über die wir seit 25, 30 Minuten reden, und würde gerne mal ein Thema ansprechen, was mir ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Diskussion. Aber wie siehst du die Rolle der Profis? Denn ich finde, dass im Gesamten gesehen, seit das alles begonnen hat, ein riesiger Teil der Fußballprofis, wenn man mal drüber nachdenkt, eine wahnsinnig schlechte Figur machen.
Ja, ich glaube, da gibt es sehr gute Beispiele, die sich auch bemühen, die was tun, die das öffentlich auch gut transportieren. Es gibt sehr schlechte Beispiele. Letztendlich muss man da, und das ist so ein bisschen meine Perspektive, auch vielleicht den Schluss ziehen, dass man die Profis nicht immer idealisieren darf. Letztendlich handelt es sich dabei oftmals auch um unreife, nicht gut ausgebildete Personen, die in ihrer Persönlichkeitsbildung vielleicht auch nicht ganz auf dem Stand eines Menschen in dem Alter sind, weil sie einfach natürlich auch gewisse Erfahrungen einfach nicht gemacht haben in ihrem Leben, weil sie in einer komplett anderen Realität leben, weil sie in sehr jungen Jahren ungewöhnlich viel Geld haben. Ich glaube, da muss man auch natürlich Kritik üben, aber vielleicht auch die Erwartung runterschrauben. Ich glaube, da muss vielleicht natürlich auch das jeweilige Management einwirken, muss versuchen, die Spieler auf ihre Verantwortung hinzuweisen, muss versuchen, sie bestmöglich zu beraten, wie man jetzt in dieser Krise agieren kann, was man tun kann. Aber ich glaube, letztendlich muss man sich auch der Tatsache irgendwo stellen, dass das in vielen menschlichen Perspektiven wahrscheinlich nicht die geeigneten Vorbilder sind. Es sind außergewöhnliche Sportler, die in dieser Hinsicht über große Qualitäten verfügen, die da außergewöhnlich sind. Aber ich glaube, in anderen Gesichtspunkten sind andere Menschen deutlich größere Inspirationsquellen, deutlich bessere Vorbilder. Und da muss man vielleicht auch darf man vielleicht auch den Profis nicht die Erwartung gegenüberstellen, die man da vielleicht geneigt ist zu tun, weil es einfach nicht gerecht ist, weil es denen nicht, also es passt einfach vielleicht nicht zu diesen Menschen.
Was ich konkret meine, ist, dass wir über Strukturen geredet haben, die aufrechterhalten werden sollten, um eben langfristig gesehen mehrere 10.000 Menschen auch die Existenz zu sichern und ihre Jobs. Und wir reden über Vereine, die ganz offen sagen, wenn es nicht weitergeht, dann können wir, dann müssen wir Insolvenz anmelden. Und dann reden wir über Spieler, die kollektiv im Schnitt auf 15% des Gehalts verzichten in Deutschland. Und ich weiß, dass das populistisch klingen mag, aber ich finde, dass es durchaus angebracht ist. Und ich meine das völlig ernst. Man kann nicht entgegenhalten dieser Argumentation, dass man einfach antwortet, ja, du würdest von deinem Arbeitgeber auch erwarten, dass er dich weiter bezahlt. Erstens, im nahesten Kreis, den meiner Familie zum Beispiel, sind Leute in Kurzarbeit geschickt worden, die kriegen 60% ihres Gehalts. Das ist ein Gehaltsverzicht von 40% oder Gehaltseinbuße, kein Verzicht in dem Sinne, von 40%, den sie hinnehmen, da hatten sie nicht mal die Wahl und denen geht es finanziell schlechter. Ich finde, dass man klar sagen kann, dass ich als Millionär, wenn jemand sagt, wollt ihr auf Gehalt verzichten in einer Situation, die die Menschheit noch nie hatte, vielleicht doch mal überlegen würde, ob ich da auf mehr als 15% verzichten würde. Und das meine ich ernst. Und dann kann ich das auch so sagen. Diese Argumentation, man würde es selber ja nicht anders machen, wenn man in der Situation wäre, finde ich immer ein bisschen ist ausweichen und verweichlicht so ein bisschen den Punkt, dass es durchaus ansprechenswert ist, dass da Millionäre sitzen, die für 85% ihres Gehalts, obwohl sie gerade nicht arbeiten, in Kauf nehmen anscheinend, dass ihre Arbeitgeber und damit eine ganze Branche pleite geht.
Ist ein völlig legitimer Punkt. Ich glaube, da muss sich auch jeder Profi die Frage stellen, ist es für mich besser, jetzt mein Gehalt zu bekommen oder sollte ich zusehen, dass es meinem Arbeitgeber gut geht, dass ich dann irgendwann auch ja, wieder normal meiner Arbeit nachgehen kann, dass der Verein länger existent bleibt, dass ich vielleicht auch was zurückgeben kann. Ich tue mich immer schwer damit, beim Geld anderer anzufangen, aber letztendlich glaube ich,
um das nur noch mal
ist es sagen, trotzdem wichtig. Ja, es ist absolut wichtig und absolut legitim. Also
ich finde nicht, ich sage nicht, meine Aussage ist nicht, die müssen das anders machen. Meine Aussage ist nur, ich finde es bei diesen Themen durchaus legitim, die anzusprechen.
Ja, ja, voll, absolut. Also das ist auch ein Punkt, da würde ich gar nicht widersprechen wollen. Jeder, der sich mal ein bisschen damit befasst, sieht auch, wie groß der Anteil der Gehälter an den Kosten der Vereine ist. Das ist ziemlich beträchtlich. Also je nach Verein. Also es gibt da so ein Kennwert eigentlich auch, Rage Control ist das englische Wort. Ich habe gerade versucht, das irgendwie mal. Also es ist auf jeden Fall der Prozentsatz von Gehaltsausgaben an Gesamtumsätzen des Vereins und der ist so in der Regel über 50% auf jeden Fall. In der englischen zweiten Liga zum Beispiel auch teilweise deutlich über 100%. Also da kann man schon sehen, wie signifikant das ist und da kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob die nicht dann auch Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das anspricht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das diskutiert. Und ich glaube auch, dass die Vereine zusehen sollten, dass man vermittelt, worum es geht, dass man den Spielern auch ganz offen und transparent die Gründe aufzeigt und für Verständnis wirbt. Ich glaube, dass da auch vor allem die Freiwilligkeit sehr, sehr wichtig ist, dass die Solidarität tatsächlich auch von den Spielern ausgeht. Ja, aber es ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall unangefochten so stehen lassen würde.
Man kann halt nicht, oder ich sage auch nicht, sie müssen das tun, aber ich finde es legitim, auf der anderen Seite dann auch enttäuscht zu sein, dass es quasi niemand tut.
Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist für mich immer ein wichtiger Aspekt bei sowas, dass man da vielleicht auch die Erwartungen anpassen muss, die man an diese Menschen stellen kann als Fan. Wie gesagt, es bleibt bei mir auch eine gewisse Enttäuschung nach, deshalb drücke ich mich jetzt auch gerade so schlecht aus und tue mich so schwer damit, das in vernünftige Worte zu fassen, aber letztendlich ist auch bei mir eine gewisse Enttäuschung vorhanden, auf jeden Fall, auch wenn es, wie gesagt, es gibt auch positive Beispiele und das darf auch nicht untergehen, dass man nicht immer alle über einen Kamm schert, das ist dann vielleicht auch der Fairness halber wichtig.
Das auf jeden Fall und das werden wir gleich nach einer kleinen Pause auch weiterhin tun. Bleibt gerne dran.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, und da sind wir wieder beim ausführlichen Gespräch über die Bundesliga und die State of Bundesliga, um es mal so zu sagen, die ganze öffentliche Diskussion. Christi, wir haben jetzt über viele einzelne Aspekte geredet. Ich würde gerne tatsächlich mal über den Aspekt der Sonderrolle reden, in dem Sinne, dass der Fußball vielleicht ja tatsächlich eine einnimmt. Zwar nicht so, wie man sich das selber als Fußball unbedingt wünscht und nicht so, wie es gemeint ist, wenn man sagt, die Sonderrolle, dass sie bald wieder Betrieb aufnehmen könnten, sondern eine Sonderrolle in der Diskussion innerhalb dieser Krise. Fußball wird meiner Meinung nach gerade ein sehr gesamtgesellschaftliches Thema. Diese Diskussion, die wir gerade geführt haben, die findet nicht in der Fußballbubble statt, die findet breit in der Gesellschaft statt. Würdest du mir da jetzt mal recht geben?
Absolut. Und das ist sicherlich auch problematisch, weil da sehr, sehr viel vermischt wird. Es wird sehr viel mit reingetragen, was vielleicht nicht unbedingt dahin gehört. Aber man muss an der Stelle auch einfach mal anerkennen, dass der Fußball und insbesondere der Profifußball auch ein wesentlicher Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenlebens geworden ist. Ja, er spielt auf sehr, sehr vielen Ebenen eine Rolle. Er ist voll in der Alltagskultur angekommen. Er ist auch in der Politik angekommen und deshalb ist er natürlich auch auf dem Präsentierteller. Er ist immer wieder Gegenstand der Betrachtung und damit muss er auf jeden Fall leben. Aber es zeigt auch, dass man vielleicht nicht immer unbedingt in dem Sinne von einer Sonderrolle sprechen muss. Vielen wird ja auch vorgeworfen, dass er so viel Beachtung findet, aber er findet ja auch einfach so viel Beachtung, weil er eben einfach so viel Interesse erregt.
Wenn dem aber so ist, lieber Christoph, und in dieser Gesellschaft der Fußball so ein heißes Thema ist, was eben auch für viele Leute anscheinend eine Strahlkraft für andere Bereiche hat, ist es dann überhaupt noch haltbar zu sagen, eigentlich kann man denen das nicht vorwerfen, wie sie argumentieren, sie wollen ja nur ihren Wirtschaftszweig haben? Oder ist es dann eben genau der Punkt, wo man gut als jemand, der Kritik daran übt, eben auch ansetzen kann und sagen kann, die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs, die gibt es nun mal auch. Und die Gesellschaft an sich könnte man durchaus, ich hoffe, manche Menschen tun das auch noch, über einem einzelnen Wirtschaftszweig ansiedeln.
Ja, es ist eine Grundlage, womit man argumentieren kann. Wie gesagt, ich versuche es immer so zu sehen, was sind die Risiken, was sind die Chancen? Ja, und ich glaube, dass die Chancen, die Risiken da in gewisser Weise einfach überwiegen. Weil letztendlich muss man ja auch sagen, leben wir, und das ist auch nicht schön, ne? Aber wir leben in einer Marktwirtschaft. Und das Problem ist, dass man sehr, sehr schwer einen Wirtschaftszweig daraus isolieren kann. Und man tut sich auch keinen Gefallen, wenn man das tut. Ja, und ich glaube, dass man sich der Tiefe der Entscheidung immer bewusst sein sollte. Was passiert, wenn? Ja, und das macht es sehr, sehr schwer, das auf der Ebene zu diskutieren, weil die Folgen deutlich weitreichender sind, als man das im ersten Moment annehmen würde. Deshalb, was mir im öffentlichen Diskurs gerade einfach nicht gefällt, ist, dass Aussagen in den Raum geschmissen werden. Sie werden auch vielfach wiedergegeben. Sie werden oftmals wiedergegeben, ohne die Auswirkungen darzustellen, ohne die Chancen darzustellen, ohne die Risiken darzustellen und ohne eine Gegenposition darzustellen. Und das ist gefährlich, aus meiner Sicht. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu leicht damit tun, solch einer Diskussion mit einer geringeren Komplexität in der Antwort entgegenzustehen. Ja, man muss immer dem Problem die gleiche Komplexität in der Antwort entgegenbringen. Und das ist genau der Punkt, der mich dabei stört.
Dann lass uns jetzt mal zu einem Punkt kommen, wo ich wo wir wirklich ziemlich weit auseinander sind, hatte ich zumindest in den letzten Tagen das Gefühl, was das Thema angeht. Ich leite das ein mit einem Ergebnis einer Umfrage von unseren Freunden von FanQ. Das sei da auch nochmal empfohlen. Das ist eine App, wo Fans zu allen möglichen Themen innerhalb einer sozialen Plattform quasi ihre Meinung abgeben können. Also es ist hier keine bezahlte Werbung tatsächlich, sondern einfach der Gründer ist ein guter Bekannter von mir. Wir reden lange und oft über Fußball. Der hat seine Doktorarbeit über Moral im Fußball geschrieben. Und da steckt auch wirklich die Mission hinter, Fans eine Stimme zu geben, eben gebündelt die Meinung zu vertreten und nicht nur ein Profitdenken. Deswegen tatsächlich auch mal eine Empfehlung, packe ich auch mal in die Shownotes, weil wir eben jetzt auch diese Daten benutzen, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Und da könnt ihr natürlich gerne dann auch mal vorbeigucken und Teil dieser App oder dieser Plattform FanQ werden. Es geht darum, dass es geht um die Gefahr, dass Fans sich versammeln, wenn Fußball wieder losgeht und dadurch eben auch vielleicht einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus haben. Und da haben wir die Umfrage, wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass sich bei Geisterspielen Fans vor dem Stadion versammeln? Und da gibt es eben, wie hoch, von 1 bis 5, quasi 5 ist das höchste. Und das Durchschnittsergebnis ist bei 3,72, also relativ hoch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich da noch mit reinbringe. Wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass sich Fans bei Freunden treffen, um gemeinsam Sky and the Zone zu schauen? Eurosport nicht mehr, die zahlen ja nicht. Und da liegt die Gefahreneinschätzung dieser mehreren tausend Teilnehmer dieser Umfrage eben bei 4,02 von 5. Also wird diese Gefahr hoch eingeschätzt. Ich glaube, auch wir teilen die Einschätzung, dass es durchaus dazu kommen könnte. Jetzt sind wir aber an einem Punkt in dieser Diskussion, wo du, das habe ich gesehen, eher den Standpunkt vertrittst, das kann man dem Fußball nicht anlasten. Das liegt in der Verantwortung der Menschen.
Ja, also da muss ich vielleicht mal einleitend sagen, dass meine Perspektive grundsätzlich immer so ist, dass man versuchen sollte, die Verantwortung auch bei den Leuten zu lassen, die am Ende handeln. Und ich glaube, jetzt ist gerade auch eine Phase, wo jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, sich seiner Verantwortung bewusst sein sollte und sich wirklich gut überlegen sollte, was er tut und was nicht. Natürlich ist ein Fußballspiel ein besonderer Auslöser, der natürlich irgendwie Gatherings irgendwie veranlasst. Den Punkt sehe ich absolut ein. Aber ich tue mich immer so schwer damit, die Verantwortung dann auf Politik und Vereine zu übertragen, wenn man sagt, ja, die Leute wissen es nicht besser. Das sollte nicht so sein, finde ich, weil man die Leute damit auch ein Stück weit entmündigt. Und das, finde ich, sollte auch eigentlich nicht so sein. Ich finde, wir sollten wirklich versuchen, dass jeder auch Verantwortung trägt. Nichtsdestotrotz ist mir auch klar, dass das nicht immer funktionieren wird. Und natürlich hat man auch irgendwo die Verantwortung zu versuchen, das zu unterbinden, so gut es geht. Trotzdem sehe ich auch dann nicht die Verantwortung in erster Linie beim Fußball, sondern dann sehe ich die Verantwortung in erster Linie bei der Politik. Ja, weil für die ist es sicherlich deutlich leichter zu sagen, jo, dann nicht, gibt's nicht, die Gefahr ist uns zu groß. Ich glaube, beim Profifußball ist es einfach so, dass sie dann in einem moralischen Zwiespalt sind, in dem man zu keiner befriedigenden Antwort kommen wird. Ja, da sind die wirtschaftlichen Interessen, da sind andere Interessen, die dann eine Rolle spielen, je nach Eigentümer. Und letztendlich sind da dann auch die gesellschaftlichen Interessen. Und ich glaube nicht, dass man als Wirtschaftsunternehmen sich dieser Fragestellung stellen möchte. Ich glaube deshalb sollte es, wenn es einer tun sollte, die Politik tun. Aber im Idealfall sollte, finde ich, die Verantwortung bei den Menschen selbst sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Gefahr sehe, dass es beim Fußball passiert. Aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus habe ich auch das Gefühl, dass das dann eher auch die Leute betrifft, die jetzt auch schon nicht so großartig sich darum kümmern, die jetzt schon gegen die Regeln verstoßen, die ohnehin sich versammeln. Und da, wo ich lebe, muss ich ehrlich gesagt sagen, also ich lebe in Hamburg und wir haben hier um die Ecke so ein kleines altes Klohäuschen, das jetzt eine Bar ist. Das ist wirklich sehr süß und sehr schön im Sommer und da gibt es sehr leckeres Bier, was ja auch für sich genommen schon mal ein sehr gutes Argument ist. Da sind alle Sitze abgesperrt und man kann sich ein Takeaway-Bier holen. Mache ich zugegebenermaßen auch gern, wenn ich hier die Hunde nehme, einmal kurz um Park laufe, mit Bierchen in der Hand geht das ein bisschen besser. Aber ich sehe jedes Mal wieder, dass da mindestens 20 Leute davor auf sehr engem Raum sitzen und irgendwas trinken und sich unterhalten. Ja, Vorgaben hin oder her. Und ich fürchte, dass es genau die Menschen sind. Ich glaube, die Menschen, die sich nicht daran halten, sind die Menschen, die sich auch sonst nicht daran halten. Und deshalb denke ich, dass man sich damit keinen Gefallen tun würde. Und ich denke, und das ist vielleicht für mich noch der wichtigere Punkt, dass man die Verantwortung gerne da lassen sollte, wo die Entscheidung getroffen wird.
Aber dann lass uns mal übergreifend dann eben auf die Politik schauen oder auf diesen Ausgangspunkt. Es ist ja alles andere als unüblich, dass die Politik in Form von Verboten und Gesetzen eben darauf einzahlt und erwirkt, dass Menschen vor sich selber geschützt werden. Das beste Beispiel dafür natürlich Betäubungsmittelgesetze zum Beispiel, also dass Drogen nicht erlaubt sind. Das könnte man theoretisch natürlich mit dieser Argumentation direkt auch wieder einfach zu den Menschen zurückschieben, sagen, Heroin kriegst du an jedem Kiosk, aber bitte mach das nicht, ne? Sei nicht so dumm, das ist deine Verantwortung als Mensch. Also dass der Staat auf gewissen Ebenen eingreift, um den Menschen auch vor sich selber zu schützen, das ist meiner Meinung nach gang und gäbe durchaus in der Politik. Und wenn wir dann diesen Punkt haben, dass wir sagen, und zum Beispiel auch diese Umfrage hat das ja ziemlich deutlich ergeben, die Gefahr, dass mehr Menschen darunter leiden werden im Endeffekt, in dieser Situation mit einem Virus, dass die Bundesliga wieder losgeht, weil es dann zu Versammlungen von Fans kommt sozusagen. Wenn das der Fall ist, ist es dann überhaupt eine realistische Möglichkeit oder eine vorstellbare Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, eine verantwortungsvolle Möglichkeit für die Politik, die Bundesliga wieder zu erlauben?
Ja, das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Der ist mir eben durch die Lappen gegangen, deshalb möchte ich ihn nochmal hervorheben. Die Leute, die sich denn da treffen, erhöhen natürlich auch die Gefahr für andere. Und das ist natürlich dann irgendwo eine Handhabe zu sagen, dass man eingreift und sagt, das untersagen wir zum Schutz der Gesellschaft. Ist, ja, finde ich, ein absolut legitimer Grund, die persönliche Freiheit einzuschränken oder die Freiheit eines Wirtschaftszweigs. Das sollte auf jeden Fall mit ins Gewicht fallen, wenn die politische Debatte darüber stattfindet, auf jeden Fall. Und dann kommen wir natürlich dahin, wie sowas entschieden wird. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zum Lobbyismus. Ich meine, wenn wir über Drogen gesprochen haben, ja, gut, Alkohol ist auch erlaubt. Ja,
warum ist halt so. Warum Drogen eigentlich so eine schlechte Lobby?
Ja, das, ne? Ja, es ist wahrscheinlich, weil das so inoffiziell abläuft. Aber zum Beispiel Alkohol hat eine sehr gute Lobby und ist deswegen erlaubt, auch wenn wir alle wissen, dass es den Leuten schadet. Und da schützt uns das Gesetz nur sehr bedingt vor uns selbst, ne? Ist halt so eine Frage, ne? Und das zahlt natürlich darauf ein. Und dann muss man darüber sprechen, wie politischer Diskurs stattfindet, wie Entscheidungen da getroffen werden, welche Meinungen letztendlich da wieder gespiegelt werden. Und letztendlich sind wir auch da natürlich dann auch wieder beim Menschen selbst, ne? Also letztendlich, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht so vorkommt, leben wir in einer Demokratie und wir haben die Möglichkeit, unserem politischen Willen Ausdruck zu verleihen. Natürlich haben wir nicht immer Handhabe darauf, was der jeweilige Abgeordnete im Bundestag tut. Ich finde, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass wir in einer Demokratie letztendlich der Souverän im Staat sind. Das ist auch Teil des Ganzen und das ist auch Teil meines demokratischen Verständnisses. Ich will das jetzt hier eigentlich gar nicht so weit führen, aber wie gesagt, ich wollte nur auch einmal verdeutlichen, dass man natürlich verschiedene Aspekte auch in der politischen Diskussion berücksichtigen sollte. Und ich glaube, das ist letztendlich die Ebene, auf der die Entscheidung stattfinden muss. Und ich glaube, so ist auch Aki Watzkes Zitat zu verstehen, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es so zu verstehen ist oder ob er einfach wirklich denkt, die große Leistung in dieser Zeit wäre es, als erstes Land wieder Fußball zu spielen.
Ach so, nee, ich wollte auf das Zitat mit wir unterwerfen uns der Politik.
Ach so, okay.
Ja, also ich weiß gar nicht, also ist das so zu verstehen, dass er meint, dass wir unterwerfen uns freiwillig der Entscheidung der Politik und nehmen das hin? So ist es zu verstehen, oder?
Ja, was ich übrigens auch wieder eine Aussage mit gewisser Arroganz finde.
Ja.
Denn das muss ich theoretisch nicht öffentlich ansprechen, dass ich die Größe habe, mich der Politik zu unterwerfen.
Ja, wobei, das würde ich ihm tatsächlich, glaube ich, nicht vorwerfen wollen. Ich glaube, dafür ist er selbst auch zu sehr Politiker und zu sehr interessiert auch an Politik, als dass er so tatsächlich denken würde.
Ich glaube, dass man Aki Watzke, um wo wir gerade bei dem Thema sind, auf einmal wieder hauptsächlich vorwerfen muss, dass er sich sehr schlecht ausdrückt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Problem und das ist auch mein größtes Problem tatsächlich mit dem Profifußball momentan, dass wirklich einfach sehr, sehr schlecht kommuniziert wird, unfassbar schlechte Medienarbeit teilweise geleistet wird in Sachen Kommunikation. Da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und das sollte die Bundesliga auf jeden Fall aus dieser Krise lernen.
Ja, lass uns mal gucken, dass wir zu einem Fazit dieser Diskussion kommen. Im Endeffekt, mit dem Gefühl bin ich so ein bisschen reingegangen, dass wir bei vielen Themen sehr weit auseinander liegen. Ich glaube, dass das gar nicht so der Fall ist. Was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist eher so, dass am Ende die Grundeinstellung, wir kommen in vielen Teildiskussionen eigentlich zum selben Ergebnis, nur eine gewisse Herangehensweise unterscheidet dann das Ergebnis in der Auslegung, so wie wir es haben, nämlich ich glaube, dass ich mich sehr vom Fußball entfernt fühle gerade und dass ich die Art der Kommunikation, die Art des Auftretens nicht davon trennen kann, wie es vielleicht wirtschaftlich Sinn macht und ob es in Ordnung ist, sich so zu, also die Ziele, ich kann die Ziele von der Art des Weges nicht trennen. Du sprichst oft eher aus der Perspektive der Ziele und sagst, naja, es ist schon erstrebenswert, dass Fußball weitergeht. Das ist meine Bottomline so.
Ja, auf jeden Fall. Also ein Gedanke, der mir auf jeden Fall in diesem ganzen Kontext gekommen ist, ist so ein Aufruf irgendwie auch, dass die Leute, die sich jetzt darüber beschweren, wie verdorben der Fußball ist, beziehungsweise der Profifußball ist, und was daran alles schlecht ist und dass sie das nicht gucken wollen, dass die vielleicht, wenn das Ganze ausgestanden ist und es wieder weitergeht, dass die dann doch vielleicht anstatt Samstag 15:30 Sky-Konferenz anzuschalten, dass die dann doch auf dem nächstgelegenen Amateurfußballplatz gehen, sich da Fußball angucken und vielleicht die romantischere Form von Fußball erleben. Das tut den Amateurfußballern gut, das tut den kleinen Vereinen gut, die auch viel für eine Gesellschaft tun. Ich hoffe, dass zumindest die Leute, die sich nicht damit abfinden können, die richtigen Schlüsse ziehen daraus für sich. Ja, und für meinen Teil sehe ich gewisse Dinge wahrscheinlich deutlich anders als du, weil ich natürlich irgendwo noch BWLer bin, dass ich ein großes Interesse auch an der Business-Seite der Branche habe. Aber ich kann auch deine Seiten vollkommen verstehen. Und deshalb habe ich auch gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, er fühlt sich dem Fußball nicht mehr so verbunden und es gibt ja auch gute Gründe, das zu tun. Ich finde, wir müssen nur uns immer klar werden, was für Auswirkungen das alles mit sich zieht und ich finde, letztendlich müssen wir immer, und das ist sehr, sehr wichtig, vorsichtig sein mit dem, was wir uns wünschen. Deshalb ist auch wichtig, dass man eine vernünftige Diskussionskultur hat, dass man wirklich versucht, weiter zu denken als nur die erste Ebene, dass man jetzt nichts auf die leichte Schulter nimmt, was man vielleicht später nicht mehr umkehren kann. Weil die Situation ist nicht leicht. Die Situation wird auch noch wahrscheinlich länger so anhalten und noch weitere und weitreichendere Folgen nach sich ziehen. Aber wie gesagt, ein Aufruf an alle ist es jetzt verantwortlich, damit umzugehen. Und wenn ihr könnt, geht zum Amateurfußball.
Ja. Das und so möchte ich diese Folge auch dann am Ende verstehen wissen. Auch natürlich ein Plädoyer für eine gesunde Diskussionskultur, gerade was den Fußball angeht. Zerstreitet euch nicht aufgrund des Fußballs miteinander, weil ihr andere Meinungen habt, sondern tauscht diese aus, versucht das fair und sachlich zu tun, so wie wir es hier auch versucht haben und findet vielleicht auch die Gemeinsamkeiten im Gegenüber. Denn eines, was Fußball immer getan hat, das ist Menschen verbinden und in welcher Form auch immer am Ende, ob der Fußball jetzt so fortgesetzt wird, ob er zusammenbricht und eine neue Wirtschaftsblase entsteht, ob man nur noch zum Amateurfußball geht, was auch immer. Die große Magie auch dieses Sports und die große Wichtigkeit von Zusammenhalt, Solidarität und Gemeinschaft, die ist in diesen Zeiten extrem wichtig. Und bitte vergesst das nicht. Und wenn die Leute sich in einem normalen Rahmen bewegen mit ihrer Meinung, der noch akzeptabel ist, dann ja, zerstreitet euch nicht wegen so einem Scheiß. Das ist wahrscheinlich auch wichtiger, als ob Fußball nächste oder in 4 Wochen erst losgeht, ne?
Ja, stimme ich uneingeschränkt zu.
Ein schönes Schlusswort. Und damit verabschiede ich mich aus dem Bully-Special.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.